Deutschlandfunk. FIFA Fußballweltmeisterschaft.
Mit Benedikt Kaninski. Eine Zeit lang sah es für die deutsche Mannschaft heute Abend gegen Spanien nach der zweiten Turnierniederlage aus. Doch die Hoffnungen auf das Achtelfinale bei der Weltmeisterschaft in Katar leben nach dem 1:1 Unentschieden weiter. Philipp Hofmeister berichtet.
Die Tür zum WM-Achtelfinale ist offen nach diesem hart erkämpften Punktgewinn der DFB-Auswahl. Fußballerisch war Deutschland den ballsicheren Spaniern lange unterlegen. Torwart Manuel Neuer lenkte einen Schuss von Leipzigs Olmo schon früh an die Latte. Die spanische Dominanz führte nach gut einer Stunde zum Führungstreffer durch Morata. Doch die deutsche Elf fand zurück in dieses Spiel mit viel Leidenschaft und Physis. Joker Niklas Füllkrug vom SV Werder Bremen belohnte die starke, mutige Schlussphase der DFB-Elf und traf zum verdienten Ausgleich. Der Einzug ins Achtelfinale ist damit greifbar. Dafür reicht Deutschland am Donnerstag gegen Costa Rica ein Sieg mit mindestens 2 Toren Unterschied, solange Japan im Parallelspiel nicht gegen Spanien gewinnt.
Und eine ganz besondere Geschichte schrieb am Abend Niklas Füllkrug, der nach seiner Einwechslung traf und damit sein erstes WM-Tor erzielte. Lea Wagner hat Niklas Füllkrug nach dem Spiel zum Interview getroffen.
Niklas Füllkrug, unglaublich, herzlichen Glückwunsch zu Ihrem ersten WM-Tor. Was geht gerade in Ihnen vor?
Ja, ich freue mich natürlich. Wichtiger, dass wir doch noch jetzt ein Erfolgserlebnis uns geholt haben mit dem 1:1. Ist irgendwie ein besseres Gefühl, glaube ich, als wenn wir das Spiel jetzt nicht gezogen hätten. Jetzt auch mit so einem Tor am Ende. Das kann noch mal ein paar Energien freisetzen. Wir haben jetzt am letzten Spieltag in dieser Gruppenphase noch die Möglichkeit, weiterzukommen. Und darum ging es uns hier.
Hat der Trainer Ihnen noch irgendwas gesagt, als er Sie reingeschickt hat? Mit welchen Gedanken sind Sie aufs Feld gegangen?
Ja, ich glaube, wenn der Trainer mich bringt, dann will er immer Torgefahr auf dem Platz haben. Dann will er eine gewisse Präsenz im 16er haben. Und wir hätten auch 2 machen können, meiner Meinung nach. Aber es ist jetzt 1 geworden. Fahren jetzt hier mit dem 1:1 weg gegen eine Mannschaft, wo die Medien viel vorher berichtet haben, wie schlecht unsere Bilanz ist. Und von daher war das, glaube ich, heute eine ordentliche Leistung. Mit trotzdem noch ein bisschen Luft nach oben. Also wir brauchen uns jetzt auch nicht, wir brauchen auch keine Freudensprünge machen über ein 1:1 gegen Spanien. Realistisch einschätzen, wie immer. Und dann am nächsten Spieltag wieder ein Top-Spiel hinlegen.
Einmal musste Manuel Neuer heute hinter sich greifen im Tor des DFB. Nach dem Unentschieden blickte der Kapitän aber schon auf das Spiel gegen Costa Rica am Donnerstagabend.
Ich glaube, das war ein wichtiger Schritt. Dennoch muss, wenn man die Tabelle jetzt anschaut, weiß man, dass man erst einen Punkt hat. Wir haben unsere Pflicht noch zu erfüllen gegen Costa Rica und da werden wir wirklich alles reinhauen. Aber die Moral stimmt in der Mannschaft, der Teamgeist stimmt auch, wenn man sieht, wie die Spieler von der Bank auf dem Platz dann standen. Sie haben sofort ihre Leistung zeigen können. Wir helfen uns gegenseitig, wir stehen zusammen und das ist das Wichtigste für eine Mannschaft.
Die Ausgangslage der Deutschen hatte sich schon vor dem Spiel gegen Spanien verbessert. Costa Rica schlug die favorisierten Japaner am Vormittag völlig überraschend mit 1:0. Armin Lehmann mit den Einzelheiten.
Es war ein zäher Kick mit einer dann dramatischen Schlussphase. 0:7 hatte Costa Rica gegen Spanien verloren, doch gegen Japan stand die Defensive weitestgehend stabil und es reichte den Mittelamerikanern ein einziger Torschuss zum Sieg. Keisha Fuller traf in der 81. Minute mit einem haltbar scheinenden Schuss in den linken Torwinkel. Japan enttäuschte komplett. 0 Torschüsse in der ersten Halbzeit, nur wenige Chancen im zweiten Durchgang. Die glänzende Ausgangsposition haben die Blue Samurai verspielt. Costa Rica hingegen hat nun wieder alle Chancen aufs Achtelfinale.
Und auch in der Gruppe F standen heute die vorentscheidenden nächsten Gruppenspiele an. Belgien hätte mit einem Sieg schon ins Achtelfinale einziehen können. Aber Marokko zeigte eine kämpferische Leistung und gewann mit 2:0 gegen den Turniermitfavoriten Belgien. André Siems hat die Infos zum Spiel.
Ganz lange Gesichter bei den Belgiern, die in diesem Spiel sehr viel schuldig geblieben sind. Marokko hat die erste Halbzeit abgeschenkt, überließ Belgien das Spiel. Die Mannschaft von Roberto Martinez war aber im Abschluss zu schwach. In der zweiten Hälfte wurde Marokko dann stärker, taute richtig auf, unterstützt von den Fans, die das Stadion fest in ihrer Hand hatten. Eine gute Viertelstunde vor Schluss schoss der ehemalige deutsche U21-Nationalspieler Sabiri das 1:0 für Marokko. In der Nachspielzeit erhöhte Abouchlal auf 2:0 nach einem Konter. Belgien hatte keine spielerischen Ideen mehr und verliert gegen Marokko überraschend mit 0:2.
Die Ausgangslage bleibt also auch in der belgischen Gruppe vollkommen offen. Und wir schalten jetzt zu unserem WM-Reporter Matthias Friebe. Nach diesem Spiel der deutschen Mannschaft schauen wieder darauf. Herr Friebe, was hat die deutsche Mannschaft denn heute besser gemacht als noch im Spiel gegen Japan, das ja verloren ging?
Ich würde sagen, heute stimmte vor allen Dingen die kämpferische Leistung. Das waren 90 Minuten Kampfgeist pur. Das war auch technisch und taktisch auf einem ganz anderen Niveau. Und mit so einer Leistung darf man eigentlich nicht aus dem Turnier ausscheiden. Also es würde mich überraschen, wenn es die deutsche Mannschaft gegen Costa Rica nicht ins Achtelfinale schaffen würde. Mal jetzt nach insgesamt 28 Turnierspielen das ganze Turnier überblickt, war das Spiel Spanien gegen Deutschland wahrscheinlich das Beste des ganzen Turniers. Und dementsprechend hat Deutschland auch eine der besten Leistungen in dieser ganzen Weltmeisterschaft gezeigt. Das ist was, wo deutsche Fans auf jeden Fall sehr zufrieden mit sein können und sicherlich auch Bundestrainer Hansi Flick mit ist.
Lassen Sie uns gemeinsam auf die Ausgangslage der deutschen Gruppe schauen. Wie stehen denn da die deutschen Chancen aus Ihrer Sicht?
Ja, die sind jetzt eigentlich relativ einfach. Zunächst einmal ist natürlich ein Sieg gegen Costa Rica vorausgesetzt. Ohne den geht gar nichts Richtung Achtelfinale. Und dann hängt es davon ab, wie Spanien und Japan gegeneinander spielen. Wenn die Spanier gewinnen gegen Japan, dann reicht der deutschen Mannschaft gegen Costa Rica ein einfacher Sieg. Gibt es ein Unentschieden zwischen Spanien und Japan, dann würde die deutsche Mannschaft mindestens mit 2 Toren Unterschied gewinnen müssen, weil der direkte Vergleich nicht zählt, sondern die Tordifferenz. Und dann hätte die deutsche Mannschaft bei einem 2:0 Sieg eine bessere als Japan. Und selbst wenn Japan gewinnen würde gegen Spanien, dann ist für Deutschland noch nicht alles verloren. Dann allerdings müsste man gegen Costa Rica mindestens so hoch gewinnen wie Spanien, also mindestens 7:0. Damit sind wir aber dann schon absolut im Bereich des Theoretischen.
Costa Rica hat ja heute Japan geschlagen. Ich erinnere mich auch an ein Spiel der deutschen Mannschaft 2006 bei der Weltmeisterschaft gegen Costa Rica, das klar gewonnen werden konnte. Wie ist denn da die Ausgangslage? Wie ist das einzuschätzen, dieses Spiel gegen Costa Rica? Wie stark ist diese Mannschaft?
Also mit dem Blick, was man heute gesehen hat, muss man sagen, die deutsche Mannschaft ist der ganz klare und eindeutige Favorit. Das war eine wirklich sehr reife Leistung gegen Spanien und Costa Rica, was ich ja ein bisschen bedanken konnte, auch bei der japanischen Abwehr für einen kapitalen Fehler, hat einen neuen Rekord aufgestellt für die Mannschaft mit dem wenigsten Ballbesitz in der gegnerischen Hälfte in der ganzen WM-Geschichte, die trotzdem noch ein Spiel gewonnen hat. Die haben also quasi nur in der eigenen Hälfte sich zurückgezogen und sich aufs Verteidigen beschränkt und sind nur ganz, 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 ganz selten nach vorne gekommen und haben dann glücklich 1:0 gewonnen. Der Bundestrainer wird die deutsche Mannschaft jetzt etwas anders einstellen müssen als gegen die ballsicheren, starken, das Spiel dominierenden Spanier. Es ist eine völlig andere Partie, die jetzt auf den DFB zukommt. Aber mit dem, was wir heute gesehen haben, ist die Favoritenrolle ganz klar und ganz eindeutig auf deutscher Seite.
Es gibt ja auch Parallelen zur Weltmeisterschaft 2018, als das deutsche Team nach dem Unentschieden gegen Schweden in einer ähnlichen Situation war. Hilft das der deutschen Mannschaft vielleicht, dass sie schon Erfahrung mit dieser Situation hat, oder ist das eher trotzdem eine neue Situation? Wie denken Sie darüber?
Also ich glaube, diese Situation ist kaum zu vergleichen. 2018 war das ein unglaublich schlechtes Spiel gegen Mexiko. Danach folgte dieser glückliche Sieg in allerletzter Sekunde gegen Schweden und dann eine ganz unangenehme Partie gegen Südkorea, und die Mannschaft war von Anfang an verunsichert in dem ganzen Turnier. Jetzt ist es so, dass man gegen Japan eine Stunde lang ganz gut gespielt hat, dann den Faden verloren hat und da irgendwie im ersten Spiel schon durchschimmerte diese Angst, es könnte wieder so schwierig werden wie 2018. Und heute gegen Spanien ganz andere Partie, selbstbewusster Auftritt, starke Leistung, man kommt mit einem ganz anderen Gefühl und geht jetzt gegen Costa Rica, was auch ein anderes Kaliber ist als Südkorea vor 4 Jahren, muss man auch sagen. Also ich glaube, das kann man kaum vergleichen, diese Situationen, und ich habe eher das Gefühl, dass die deutsche Mannschaft sich davon lösen muss und auch in gewissem Sinne gelöst hat, an 2018 zu denken. Das wäre auf jeden Fall nicht hilfreich vor der Partie gegen Costa Rica dann am Donnerstag.
Schauen wir noch einmal auf die Zuschauerränge beim deutschen Spiel. Im Stadion waren Plakate mit dem Gesicht von Mesut Özil zu sehen. Die Fans zeigten dazu die Geste, dass sie sich den Mund zugehalten haben, wie die Deutschen eben auch vor dem ersten Gruppenspiel. Weiß man schon, was es damit auf sich hatte?
Ja, wenn man ein bisschen durch die sozialen Medien liest und auch in den Tweets, die hier von katarischer Seite kommen, dann ist das ganz klar ein Rückgriff auf das erste Spiel, als die deutsche Mannschaft sich gegen Japan die Hand vor den Mund gehalten hat. Das versteht man hier in Katar als übergriffig von der deutschen Mannschaft. Das wird nicht als Protest gegen die FIFA gesehen, sondern vor allen Dingen als etwas, wo man gegen Katar und den Gastgeber protestieren will. Es sind Worte gefallen wie Kulturimperialismus, also die Deutschen wollen mit ihrer westlichen Kultur hier aufschlagen, wollen zeigen, dass sie moralisch überlegen sind und ihre Kultur hier aufdrücken. So hat man auch diese Mundzuhalte-Geste verstanden und hat deswegen dieses Özil-Bild gezeigt und daran erinnert, wie das es vor 4 Jahren bei der WM in Russland ja durchaus schwierig war, nachdem Mesut Özil sich mit Recep Tayyip Erdogan, dem türkischen Staatspräsidenten, gezeigt hat. Es gab eine Riesendiskussion darum und Mesut Özil hat nachher einmal gesagt, wenn ich gewinne, dann bin ich Teil des deutschen Teams, wenn wir verlieren, dann bin ich der Migrant. Und das wollte man jetzt sozusagen den Deutschen den Spiegel vorhalten, eine Doppelmoral ihnen vorwerfen und ihnen sagen, dass sie selbst nicht besser sind. Und so versteht man das hier zumindest auf katarischer Seite. Da war ja schon nach der Niederlage gegen Japan viel Häme und Schadenfreude dabei und so sind auch dieses Zeigen der Özil-Bilder heute im Stadion zu verstehen, meiner Meinung nach.
Ich denke, wir wollen natürlich mit der Kritik nicht zu weit gehen, aber fühlt man sich bei solchen Bildern dann auch willkommen, sage ich jetzt mal? Fühlen sich die deutschen Fans willkommen? Kann man so weit gehen, dass man dieses Gefühl sich aufdrängen kann, dass das nicht so ist?
Also willkommen fühlen sich die deutschen Fans, glaube ich schon. Es sind gar nicht so viele da im Vergleich zu anderen Nationen. Was ein bisschen mit reinspielt, ist ein bisschen der Auftritt der deutschen Mannschaft hier in den letzten Tagen, insbesondere bei der Pressekonferenz vor dem Spiel gestern. Das ist vielen sauer aufgestoßen, auch in der internationalen Presse, dass Hansi Flick, der Bundestrainer, keinen Spieler mitgebracht hat, weil er gesagt hat, das ist zu anstrengend, 3 Stunden im Auto sitzen hin und her für die kurze Pressekonferenz. Und dann muss sich der DFB schon fragen lassen, ob man da nicht ein bisschen arrogant und respektlos agiert, weil der DFB selbst hat sich dieses Quartier ausgesucht. Als einziges Team ist man so weit außerhalb von Doha. Man wollte unbedingt in die Abgeschiedenheit und sich dann zu beschweren und zu sagen, ihr hättet ja auch mit der Pressekonferenz zu uns zum Trainingsgelände kommen können, was nach den Regularien dieses Turniers nicht vorgesehen ist. Alle Mannschaften finden sich im zentralen Medienzentrum ein. Das wurde hier schon als sehr unverschämt und respektlos wahrgenommen.
Matthias Friebe mit den Eindrücken aus Katar. Vielen Dank. Kanada hat im ersten Spiel dieser Weltmeisterschaft den Belgiern das Leben ebenfalls sehr schwer gemacht, wie auch heute im Spiel gegen Marokko. Heute trafen die Kanadier aber dann auf Kroatien und erzielten immerhin ihr erstes Tor der WM-Geschichte. Julia Metzner mit den Einzelheiten.
Mut allein reicht bei einer WM nicht aus. Diese schmerzhafte Erfahrung musste Kanada beim 1:4 gegen Kroatien machen. Dabei waren die Kanadier schon nach 68 Sekunden durch Bayern-Star Davis in Führung gegangen. Aber der Vize-Weltmeister zeigte Biss und Klasse, führte zur Pause schon mit 2:1. Kanada blieb hartnäckig, aber erfolglos und hatte dem Team um Hoffenheims Kramaric, Doppeltorschütze an diesem Abend, nichts mehr entgegenzusetzen. Für Kanada ist der Traum vom Einzug in die K.O.-Runde früh geplatzt. Kroatien hat einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale gemacht.
Und wir schauen auf den morgigen Tag bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. In Gruppe H und G steht jeweils der 2. Gruppenspieltag an. Kamerun trifft am Vormittag auf Serbien. Beide Teams haben ihr Auftaktspiel verloren und kämpfen deshalb umso mehr darum, nicht früh im Turnier auszuscheiden. Michael Augustin.
Erik-Maxim Choupo-Moting ist beim FC Bayern der immer trifft. Für Kamerun wartet er aber bei seiner 3. Weltmeisterschaft noch immer auf sein erstes WM-Tor. Der Zeitpunkt wäre günstig. Kamerun braucht nämlich gegen Serbien einen Sieg, um das hochgesteckte Ziel von Trainer Rigobert Song zu erreichen. Der will mit seiner Mannschaft ins Halbfinale. Ganz so euphorisch sind die Serben nicht. Beim 0:2 gegen Brasilien haben sie eine Halbzeit lang gut mitgehalten, waren im zweiten Durchgang allerdings chancenlos. Bei diesem Spiel hing eine nationalistische Fahne in der serbischen Kabine. Die FIFA hat deshalb Ermittlungen eingeleitet.
Außerdem spielen morgen Brasilien gegen die Schweiz, Superstar Cristiano Ronaldo mit seinen Portugiesen gegen Uruguay und in der Gruppe H am Nachmittag Ghana gegen Südkorea. Von den aktuellen Geschehnissen rund um die Weltmeisterschaft schauen wir jetzt 2 Tage voraus, und zwar auf das Spiel des Iran gegen die USA. Beide Länder pflegen seit 1980 keine diplomatischen Beziehungen mehr zueinander. Heute veröffentlichte der US-Fußballverband die aktuelle Tabelle der Gruppe B und wählte eine Version der iranischen Flagge ohne das Zeichen der Islamischen Republik. Auch vor dem Duell schwingt viel politische Symbolkraft mit. Iran gegen USA, das hat es 1998 in Frankreich schon einmal gegeben. Ronny Blaschke erinnert daran und schlägt eine Brücke in die Gegenwart.
Im Iran beginnt 1997 eine Phase der Entspannung. Gegen die Widerstände der Hardliner wird der Reformpolitiker Mohammed Khatami zum Präsidenten gewählt. In einem CNN-Interview wirbt Khatami für eine neue Beziehung mit den USA. Er spricht von einem Dialog der Zivilisation. Die US-Regierung erwidert die Signale. Präsident Bill Clinton schickt an hohen iranischen Feiertagen Grüße nach Teheran. In einer Videobotschaft bezeichnet er das WM-Spiel von 1998 als Zeichen gegen die Entfremdung.
Damals hat man gedacht, das wurde richtig eine Dialog zwischen Iran und USA eingefangen.
Der aus dem Iran stammende Filmemacher Ayat Najafi hat sich mit der politischen Geschichte des Fußballs befasst. Auch mit dem Spiel USA-Iran 1998. Damals wehren sich Geistliche gegen die Liberalisierung des neuen Präsidenten. Radikale Gruppen bedrohen die iranische Mannschaft. Die Sicherheitsvorkehrungen rund um ihr Trainingscamp werden erhöht. Religionsführer Ali Khamenei will nicht, dass sich das iranische Team beim Händeschütteln vor dem Spiel auf das amerikanische zubewegt. Die FIFA will den Spannungen entgegenwirken und erklärt den Spieltag am 21. Juni 1998 zum Fairplay-Tag, erinnert der aus dem Iran stammende Fan Reza, der seinen Nachnamen nicht nennen möchte.
Der Schiedsrichter war Urs Meier aus Schweiz. War auch natürlich eine Andeutung, ein Schweizer Schiedsrichter, auch neutral.
Seit 1981 vermittelt offiziell die als neutral geltende Schweiz die US-Interessen in Teheran. Vor der WM-Partie überreichen sich die Spieler Blumen und posieren für ein gemeinsames Foto, sagt der in Teheran geborene Grünen-Vorsitzende Omid Nouripour.
Und das ist nicht nur als Zeichen von Völkerverständigung verstanden worden im Iran, sondern als Ausdruck von der Sehnsucht der Menschen nach internationaler Anerkennung, nach Austausch und dem Ende der Isolation.
Im Stadion von Lyon gibt es auch Proteste. Anhänger der sogenannten Volksmujahedin zeigen Banner und Fotos von Mariam Rajavi. Die Oppositionelle lebt mit vielen Mitstreitern seit 40 Jahren in Paris. Im Stadion sollen nun rund 150 Sicherheitskräfte einen möglichen Platzsturm der Protestierenden verhindern. Vor dem Fernseher bekommt der Fußballfan Reza davon jedoch nichts mit.
Ein interessantes Spiel, aber wurde auch viel zensiert. Damals haben wir uns gewundert, wieso immer wieder nicht voll gezeigt wird. Und nachher hat sich herauskristallisiert, dass viele Oppositionelle dann im Stadion waren.
Auf dem Spielfeld ringt die iranische Mannschaft die USA 2:1 nieder. Ihr erster Sieg überhaupt bei einer WM-Endrunde. Hunderttausende Menschen strömen im Iran auf die Straßen. Hubkonzerte, verbotene Musik, sogar einige tanzende Frauen, berichtet Regisseur Ayat Najafi.
Einfach, die Menschen wollten explodieren. Das war einfach, man benutzte jede Chance, das zu zeigen.
Die Mobilisierungskraft des Fußballs schockiert den Klerus im Iran. Die Hardliner wollen die Reformen des Präsidenten Khatami untergraben. Am Tag des WM-Spiels gegen die USA entmachtet das konservativ geprägte Parlament den Innenminister Abdullah Nouri, eine der fortschrittlichsten Stimmen.
Genau in der Tag von dem Fußballspiel. Und ich habe gedacht, ja genau, die haben diesen Tag ausgesucht, weil alle Iran nur an das Fußballspiel dachten. Und keiner hat das wahrgenommen. Und dann war ich auch selber auf der Straße, danach nach dem Spiel. Und ich war ein bisschen traurig zu sehen, dass keiner darüber redet, dass Nouri nicht mehr Innenminister ist.
Diese Entmachtung ist erst der Anfang. Die Revolutionsgarden lassen bald darauf Studentenproteste niederschlagen. Es folgt eine Mordserie an Intellektuellen. Hunderte Studenten, Menschenrechtler und moderate Politiker kommen in Haft. Auch spätere Protestwellen werden im Iran niedergeschlagen, bis in die Gegenwart.
Several streets in DC were shut down today as demonstrators rallied. They came together.
Eine wichtige Rolle in der Debatte spielen dabei die Exilanten in der Diaspora, sagt Christoph Becker von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Mehr als 1,5 Millionen Menschen iranischer Herkunft leben allein in den USA.
Da haben auch Anhänger des alten Regimes, der Schah-Diktatur, nach wie vor doch eine wahrnehmbare Stimme. Auch der Sohn des damals gestürzten Schahs lebt ja in den Vereinigten Staaten. Und es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass zumindest ein Teil der Briefe, die an die FIFA gingen, die dazu aufforderten, den iranischen Verband von der Weltmeisterschaft auszuschließen, eben auch aus Nordamerika gesendet wurden.
Ausgerechnet gegen die USA könnte das iranische Team nun zum ersten Mal ins WM-Achtelfinale einziehen. Und auch danach wird die Debatte weitergehen. Wer fühlt sich durch die Mannschaft repräsentiert? Das Regime, die Opposition, vielleicht sogar die Diaspora? Das brisanteste Spiel der Vorrunde wird darauf einen großen Einfluss haben.
Und auch an diesem 8. WM-Tag gab es einige sportliche Überraschungen. Der Sieg von Saudi-Arabien gegen Argentinien ist schon etwas her, war aber genauso ein unvorhersehbares Ergebnis. Beim Blick auf Saudi-Arabien fällt allerdings auf, dass dort eine klare Strategie und ein klarer Plan im Hinblick auf den Sport zu erkennen ist. Gleichzeitig werden Sportgroßereignisse auch politisch genutzt, um nach außen ein positives Bild des Landes zu erzeugen. Simon Müller ist Gründer und Geschäftsführer der Firma Sports Hub KSHA, die in Saudi-Arabien unter anderem Sportveranstaltungen für den Breitensport organisiert. Ich wollte von ihm wissen, wie die Menschen im Land auf das Abschneiden der saudischen Nationalmannschaft reagiert haben und welche Rolle die Nationalmannschaft im Land spielt.
Eine ganz, ganz große Rolle. Also Fußball ist hier vielleicht noch mehr König als in Deutschland. Fußball ist wirklich die Nummer eins bei allen. Also bei Männern, Frauen, Kindern, Familien ist Fußball die Nummer eins. Und der Sieg, der kam ja völlig unerwartet. Aber man hat schon gemerkt, so die Vorbereitungen und alles, es ist schon ein Zug dahinter, der ein bisschen anders ist wie in den Jahren zuvor. Aber es war trotzdem überraschend und die Freude war unwahrscheinlich groß.
Die Pläne von Saudi-Arabien, gerade im sportlichen Bereich, sind ja nicht neu. Wie ist denn da der aktuelle Entwicklungsstand im Land?
Gut, das Ganze hat angefangen 2015, also mit dem neuen König, mit dem neuen Kronprinzen. War damals noch nicht Kronprinz, aber auf jeden Fall, da gab es eine neue Strategie. Und das hat man gemerkt, die Basis der Strategie, und da war ich involviert relativ kurz danach. Ich kam 2016 nach Saudi, bin aber schon seit 2012 in Verbindung mit saudischen Firmen und mit saudischer Regierung, habe verschiedene kleine Aufträge gehabt, aber 2016 kam ich genau zum richtigen Zeitpunkt. Da ist dann diese Vision, die da geschrieben worden ist, in 2015 angefangen worden in der Umsetzung. Und der Plan ist schon sehr langfristig und er basiert im Breitensport auf der Idee, die Kosten für die Gesundheitsförderung zu minimieren oder für die Krankheitsgeschichte zu minimieren. Saudi-Arabien ist im Mittleren Osten und man ist eines der Länder mit der höchsten Fettleibigkeitsrate, Diabetesrate. Da gibt es also ganz große gesundheitliche Schwierigkeiten. Und man hat damals eine wirkliche Entscheidung getroffen, dass Sport da entgegenwirken kann. Und zwei Jahre später kam dann die Öffnung für Frauen, was natürlich nochmal einen richtigen Boost gab, weil die Frauen daran nicht partizipieren konnten in den ersten 1,5 Jahren und dann auch noch mit dazu kam. Also es ist wirklich sehr, sehr viel. Es ist sehr viel passiert. Und vor allem der Boost, den Frauen erlebt haben, dass die Sport machen können in der Öffentlichkeit, dass es gefördert wird, dass es Fußballmannschaften gibt. Jetzt auch die Fußballnationalmannschaft, Monika Stab als Nationaltrainerin. Man merkt schon, da ist das Land ist dahinter, das Volk ist dahinter. Aber die Entscheidung kam wirklich strategisch in 2015.
Mehr Gesundheit zu ermöglichen, hört sich ja erstmal sehr gut an. In Katar erleben wir aber aktuell auch sehr deutlich, wie politisch diese sportlichen Großereignisse und der Sport generell genutzt werden können. Inwieweit versucht denn auch Saudi-Arabien, über diese sportliche Fassade, über die eigenen Probleme im Land hinwegzutäuschen?
Da gibt es eine Innenansicht und eine Außenansicht. Und was die internationale Ansicht anbelangt, da haben wir natürlich das Thema. Und da gibt es natürlich ein Wort, das in allen Munden ist. Ich werde es nicht verwenden, weil ich ja natürlich auch aktiv bin. Aber das passiert ja schon, dass man Sport politisch auch nutzt, vor allem international. Und deswegen versucht Saudi auch, diese großen Veranstaltungen zu bekommen. Aber genauso passiert ja auch ganz, ganz viel auf Schulniveau, auf Breitensportvereinsniveau. Die heißen natürlich hier nicht Vereine, aber da passiert genauso viel. Das heißt, in der Innenansicht ist dieses Thema Politik überhaupt gar nicht relevant, sondern geht es wirklich mehr um den Spaß und die Freude am gemeinsamen Sporttreiben. Also wenn ich jetzt ein älteres Ehepaar in einem Park sehe, die Badminton spielen, das hätte es vor 5 Jahren nicht gegeben. Und das hat mit Politik überhaupt gar nichts zu tun. Das ist wirklich, weil das Land jetzt im Endeffekt eine Erklärung bekommt, was Sport wirklich sein kann. Wenn wir damals Umfragen gemacht haben, dann war Sport wirklich nur, was ich im Fernsehen sehen kann, also Olympia und Fußball-Weltcup. Wenn ich heute rausgehe und Leute frage, dann ist es wirklich was ganz anderes. Und das ist ein riesiger Erfolg in einer sehr, sehr kurzen Zeit, weil sich hier alles verändert und Sport ist ein Teil dieser Veränderung.
Können Sie denn nachvollziehen, dass es auch kritische Stimmen gibt? Gerade in Katar hat man ja auch gesehen, bei der Vergabe der WM gab es auch eine Fußballnationalmannschaft der Frauen, die dann im Endeffekt aber irgendwann verschwunden ist. Benutzt Saudi-Arabien auch solche Mittel, um da sich große Ereignisse zu sichern?
Also erstmal kann man Katar nicht mit Saudi vergleichen. Wir haben hier 30 Millionen Einwohner, davon sind 20 Millionen Saudi. Zahlen gehen hoch, vor allem auch bei der Saudi-Zahl. Und in Katar haben wir, glaube ich, 300.000 Kataris. Also eine ganz andere Dimension, das ist Nummer eins. Nummer zwei ist, dass ich das wirklich sehen kann tagtäglich. Also es gab schon vorher Frauenligen hier, die haben schon gespielt, schon seit 10 Jahren spielen die, nur eben unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Das heißt, der Wille war schon längst da, bevor es dann erlaubt war. Und genauso gab es Laufgruppen und Fahrradgruppen. Also das gab es alles schon in irgendeiner Form. Wobei ich auch ganz klar sagen muss, es ist nicht alles das Gleiche. Also wenn ich jetzt in einen ländlichen Bereich reingehe, in eine Stadt, die jetzt nicht nahe an Riad dran ist, da sind natürlich Gedanken und die Entwicklungen ein bisschen hinterher. Ich habe Veranstaltungen in verschiedenen Orten gemacht und die Reaktionen waren ganz unterschiedlich. In manchen war es klar, dass es gemischt ist, dass Frauen, Mütter mitkommen können, wenn die Kinder eine Sportveranstaltung haben. In manchen Städten war es nicht klar. Und die kamen und die haben gefragt, dürfen wir denn rein? Und wir haben gesagt, ja, ihr dürft natürlich rein. Und dann haben sie eben nicht angeschaut und dann war es noch ein bisschen Schüchternheit da. Aber nach einer Stunde war das dann auch schon wieder relativ normal. Also das ist unwahrscheinlich für mich, zu sehen, wie schnell so eine Veränderung als normal angesehen wird. Das hätte ich nicht erwartet.
Das Gespräch mit Simon Müller wurde vor dieser Sendung aufgezeichnet. An diesem Sportabend schauen wir zum Abschluss dieser Sendung noch einmal auf das Tor der deutschen Mannschaft beim 1:1 gegen Spanien. Holger Dahl mit der Torreportage.
Da geht noch was für Deutschland, das präsent ist, das jetzt kommt über die rechte Seite mit Lukas Klostermann, weitergepasst zu Leroy Sané, rein in den Strafraum, schön mitgenommen, Füllkrug schießt, Tor, 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 was für eine Geschichte, Füllkrug links in den Winkel, Deutschland ist zurück, 1:1.
Und alle Hintergründe rund um diese Weltmeisterschaft gibt's auch in der DLF-Audiothek zum Nachhören. Und damit endet WM aktuell an diesem Sonntagabend. Vielen Dank an das gesamte Team. Am Mikrofon verabschiedet sich Benedikt Kaninski. Eine gute Nacht.